Herzliches, ein bisschen frostiges Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge Veränderungshelden, der Podcast für Mitarbeitende und Führungskräfte. Ich musste heute Morgen schon kratzen, Gavin. Sah es bei dir ähnlich aus?
Kratzen? Ich musste mich auch kratzen heute Morgen. Ja.
Das wollen wir jetzt nicht wissen.
Das, okay, nee. Also nee, Gott sei Dank nicht. Ich habe nämlich rein den Weg von der Wohnung ins Büro genommen. Heute, nachdem sich das im selben Gebäude findet, ging das Ganze ohne Fahrzeug. Und an der Stelle schönen guten Vormittag, liebe Dani. Ich hoffe, frostig wegen den Temperaturen und nicht wegen deiner Stimmung.
Du, da red mal später drüber. Wir lassen uns jetzt den Podcast aufnehmen, ganz in Ruhe.
Ah ja, genau. Und, ja. Okay, gut, streichen wir mal das Private später raus. Okay.
Ja, aber insofern hat es ja auch ganz gut gepasst heute, weil der November, der ist ja auch immer bekannt für seine sehr mystische Stimmung und alles ein bisschen ruhiger und man bereitet sich so langsam auf die Weihnachtszeit vor. Und genau. Da dachte ich mir, wenn wir uns doch schon so viele Geschichten und Mythen erzählen, warum das nicht auch mal zum Thema Veränderung tun?
Wunderbar.
Und ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte sind wir heute mal vorbereitet. Du weißt ungefähr, was dich erwartet.
Also für uns ist das schon vorbereitet, genau, dass ich weiß, um welches Thema das es geht und ich 5 Stichworte aufgeschrieben habe. Ja. Also echt schon eine Menge Vorbereitung dieses Mal.
Also ich freue mich dann auch auf Feedback von den Zuhörern, was so die wesentlichen Änderungen
Unterschied
waren. Genau.
Okay, bin ich auch gespannt.
Genau, also ich würde das Ganze so starten, dass ich dir jeweils eine kleine Geschichte erzähle mit einem Veränderungsmythos darin. Und meine Frage an dich wäre in diesem Moment, was ist an diesem Mythos dran und vor allem, wie kann man den vielleicht auflösen in solchen Situationen?
Oh, spannend. Das klingt nach Spaß.
Super, dann bist du bereit für
die Geschichte. Bereit, neugierig und zuversichtlich, optimistisch.
Sehr schön. Dann begib dich einmal in die gedankliche Reise, dass du wieder in einem großen Konzern arbeitest. Du bist frühmorgens da, kommst an deinen Platz und du siehst schon, die Führungskraft hat angekündigt, bitte in 10 Minuten große Versammlung. Alle sind ganz aufgeregt, wissen nicht, was unbedingt los ist. Und dann kommen alle zusammen, verlassen ihren Arbeitsplatz und die Führungskraft kündigt an, wir haben ja jetzt einige Mitarbeiter, die auch im Homeoffice arbeiten, viele, die in Teilzeit sind und möchten einfach diesen Mitarbeitern und auch euch mehr Flexibilität bieten, mehr Freiheit, unsere Flächen hier im Büro besser nutzen und würden gerne mit sofortiger Wirkung flexible Arbeitsplätze anbieten. Und ja, du guckst dich dann um, die Reaktionen sind bedingt gut, es gibt viel Verunsicherung und die Frage, ja, wo soll ich dann mein ganzes Zeug hin tun? Und dann guckst du zu deinem Lieblingskollegen nach rechts und der sagt, ja, coole Idee, aber Menschen hassen halt Veränderungen, hätte er nicht machen sollen. Punkt. Mhm. Der Mythos darin, Menschen hassen halt Veränderungen. Würdest du dem zustimmen und was würdest du glauben, wie diese Situation vielleicht anders hätte gelöst werden können?
Okay. Ja, ich kann mich noch erinnern, dieses Shared Clean Desktop-Thema gab es ja schon vor einigen Jahren, also auch sogar noch vor Homeoffice-Zeit mit anderen Motiven. Aber wahrscheinlich ist das auch etwas, was jetzt wieder aktueller wird als wir auch schon. Also der Mythos heißt, Menschen hassen Veränderungen.
Genau, so als generelles Grundsatz, Veränderung ist einfach immer was, wo wir mit Abneigung draufschauen.
Also ich glaube, es kommt darauf an, wenn man die Frage stellt. Wenn du die jetzt zu dem Zeitpunkt stellst, wo vielleicht die Ankündigung des Chefs kommt, dann glaube ich mal, dass viele mit einem großen Unbehagen Veränderungen sehen. Gleichzeitig, und das ist eigentlich das Paradoxe, sind wir Menschen, und ich sage das gerne immer wieder, passive Anpassungsweltmeister. Also passiv heißt in dem Fall, ich suche mir die Veränderung nicht, aber wenn sie dann mal da ist, dann finde ich da dann auch Wege, Lösungen und Strategien, mich mit der jetzigen oder neuen Situation zurechtzufinden. Und da wäre natürlich wünschenswert, dass wir nicht nur passive Anpassungsweltmeister sind, sondern dass wir sozusagen aktive oder noch besser proaktive werden, ohne Leidensdruck sozusagen. Und klar, jetzt kann man sich fragen, in dem Beispiel, wer hätte hier schon frühzeitig mal das Thema einbringen können? Kann natürlich sein, dass das Mitarbeiter von sich aus hier irgendwo Entwicklungen sehen und sagen, komm, ich gehe selber mal mit dem Vorschlag zum Chef und bringt ja vielleicht auch für mich bestimmte Flexibilitätsvorteile. Normalerweise kommen ja heute mehr und mehr die Arbeitnehmer mit dem Wunsch der Flexibilität. Und es wird ab und an sogar für die Dienstgeber schon ja zu einer Challenge, die sie gar nicht immer so leicht meistern können, was Arbeitszeit betrifft, was Arbeitsort betrifft, was Dienstzeiten betrifft und so weiter. Aber ich glaube, den Mythos, den können wir widerlegen. Wir wären alle nicht hier, wenn wir uns nicht über die Jahrhunderte und überall auf der Welt immer wieder anpassen. Ich bin da auch extremst aus dem heraus zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Das sage ich gerade jetzt, wo viele ja die Sorgen in die Zukunft projizieren. Aber ich glaube, da macht man die Rechnung ohne den Wirt. Und der Wirt sind in dem Fall wir. Also sozusagen Wirt und Gast zugleich. Also wir sind vielleicht zum einen der Wirt unserer Erde oder unseres Umfelds oder unseres Arbeitsplatzes und gleichzeitig sind wir auch der Gast. Und ab und zu müssen wir uns einfach selber so ein Stück weit in diese Veränderung hineinschubsen und dann schafft man das auch.
Genau, und wie du hast das in einem Beisatz schön gesagt, man könnte den Mythos auch aufgreifen und sagen, Menschen hassen nicht unbedingt Veränderungen, aber vielleicht zu spontane und zu unangekündigte Veränderungen ohne Kommunikation. Also, dass da erstmal egal, wie gut der Vorschlag eigentlich ist und dass das auch sehr, sehr viele Vorteile beinhaltet, wenn es sehr plötzlich kommt und unerwartet und man sich nicht darauf vorbereiten kann, dann ist es halt im ersten Moment die einzige Panikreaktion. Ich verliere die Kontrolle, ich verliere meine Sicherheit, ich verliere mein Zuhause im Unternehmen und dann ist einfach kein Platz für die positiven Dinge.
Genau, also das ist sicher das Thema auch bei dieser Geschichte. Auch da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Mache ich das als Chef proaktiv? Frag zuerst mal, hol mir Stimmen ein, bring mal vielleicht so erste Ansätze in einem Meeting ein, bevor ich dann die Entscheidung und die Ankündigung treffe. Andererseits gibt es wahrscheinlich auch Führungskräfte, die sagen, nee, das kürze ich ab. Weil im Endeffekt habe ich es ja eh schon entschieden. Und wenn das so ist, dann bin ich durchaus auch dafür, dass man die Entscheidung auch kommuniziert. Gerne, wie du sagst, mit einer Begründung. Aber da muss auch klar sein, im Grunde genommen ist das Thema entschieden. Und dann geht es nicht mehr darum, ob, sondern nur noch wie und wann.
Genau, und exakt. Und eben sich nicht darauf ausruhen, auf dieser Aussage, ja, Menschen hassen halt Veränderungen. Ist klar, dass die sich aufregen. Also, das ist so der andere Aspekt dabei, sondern dass man sich auch wirklich vielleicht zugute führt, warum. Klar, es gibt immer so das hatten wir jetzt oft genug, die Untergrundkämpfer, die, egal was man für Bestrebungen hat, gegen eine Veränderung sein werden. Aber es ist eben nicht der Großteil der Menschen. Und das dann pauschal als Argument herzunehmen, warum vielleicht gewisse Dinge nicht funktioniert haben, ist immer sehr gefährlich.
Ja, absolut. Und ich glaube, gerade dieses Thema, wann wird aus Hass Liebe? Man kann es ja mal umdrehen, muss ja nicht immer von der einen in die andere Richtung gehen. Es kann ja aus einer Ablehnung heraus dann eine Akzeptanz werden und irgendwann erkennt man sogar die Vorteile und irgendwann möchte man es gar nicht mehr anders haben. Ich weiß, das ist schon nicht immer der Fall, aber das kann ja auch einmal eine Sichtweise sein, die dann gerade nützlich ist, wenn man vor so einer Entscheidung getroffen wird.
Sehr schön. Sollen wir zur Geschichte 2 übergehen? Die schließt sich da
Gerne.
relativ gut an und beinhaltet
Ah,
aber nochmal ein bisschen eine
gerne.
andere Facette von
Sehr
dem
gerne.
Veränderungsmythos. Genau. Und auch das ist, glaube ich, was viele in letzter Zeit erlebt haben. Und zwar befinden wir uns jetzt in der Welt der IT. Und wir haben auch wieder ich würde mal sagen, ein mittelständisches Unternehmen und dort wird ein neuer IT-Leiter eingesetzt. Und der ist so ein ganz junger Wilder, der auf jeden Fall das, was er gelernt hat, sofort anwenden möchte und auch erstmal ein Statement setzen möchte. Und der sagt, Security in dem Unternehmen ist absolut unterste Schublade, da müssen wir sofort handeln und innerhalb von 2 Wochen soll jeder auf die Multifaktor-Authentifizierung umgestellt werden. Und jeder, der das nicht tut, wird in 2 Wochen draußen sein, also mit seinen Systemen, kann sich nicht mehr einloggen, ganz konsequent. Und es kam dann natürlich ein bisschen Gegenwind, oh, das ist schon eine schnelle Umstellung, es sind ja vielleicht auch ein paar im Urlaub, ein paar, die vielleicht Hilfe brauchen, wo es nicht sofort funktioniert. Und sein Argument dann ist, Veränderung gelingt nur in radikalen Schritten, wir müssen das so machen. Das wäre eben der zweite Mythos für dich, Veränderung gelingt nur durch radikale Schritte.
Ja, auch hier glaube ich, darf man den Mythos vielleicht nicht ganz auflösen, weil radikal in dem Sinn, wenn wir das als konsequent definieren, dann ist radikal aus meiner Sicht okay. Nur ich würde hinzufügen, ja, und durch kleine radikale Schritte. Also es muss jetzt nicht gleich diese absolute Umstellung innerhalb von 14 Tagen sein, sondern es können mal so erste Änderungen von Passwörtern sein. Das kann einmal eine erste Abteilung sein, die damit beginnt. Und es kann auch so sein, dass wir einfach radikal jetzt in diese Richtung denken und sagen, okay, Unternehmenssicherheit ist wichtig und das kann nur gelingen, wenn es jeder einzelne Mitarbeiter berücksichtigt. Überleg dir mal schon, was du an deinem Arbeitsplatz alles dazu beitragen kannst. Das darf durchaus auch radikal lösungsorientiert gedacht werden. Normalerweise ist aber, ich brauche ja immer die anderen dazu, das darf man ja nie vergessen. Und etwas übers Knie zu brechen, nur weil ich jetzt überzeugt bin und weil ich möglicherweise vielleicht auch in einer Position bin, wo ich glaube, ich kann sozusagen Anweisungen geben, ist wahrscheinlich auch nicht das beste Rezept. Also radikal gerne im Sinne von konsequent und radikal im Sinne von kleine, radikale, konsequente Umsetzungsschritte. Da würde ich durchaus zustimmen. Und da muss man halt schauen, was kommt denn tatsächlich an, ja, meinetwegen an Gegenwehr, wo brauchen aber die Leute auch Unterstützung. Und tatsächlich kann es schon mal auch dann Situationen geben, wo man sagt, aber hier diskutiere ich jetzt auch nicht mehr weiter, weil sonst schaffen wir das einfach nicht.
Wie siehst du das ganze Thema auch im Privaten vielleicht? Das finde ich nämlich auch interessant. Ich habe ein paar Menschen in meinem Umfeld, die einfach sagen, so mit diesen kleinen Schritten, da funktioniert das bei mir nicht. Da weiche ich immer viel zu sehr auf, wenn ich was mache, dann aber richtig und dann gleich irgendwie komplett fasten 3 Wochen, statt irgendwie zu sagen, ich verzichte mal abends auf die Gummibärchen.
Ja, ich glaube, die Frage ist, wie stark ist der Wille? Also ich habe mich jetzt gerade zurückerinnert, als ich meine Selbstständigkeit begonnen habe. Und da war auch so die Überlegung, ja, ich könnte ja mal so nebenbei als Trainer anfangen. Ich könnte mich ja vielleicht 60% anstellen lassen. Ein damals guter Bekannter hat das so gemacht. Der war dann 60% angestellt und 40% selbstständig. Und bei mir war es gerade umgekehrt. Ich habe schon ein Dreivierteljahr, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, meinem Dienstgeber mitgeteilt, dass ich dann per Ende Jahr das Unternehmen verlasse. Also ich bin im April zu meinem Chef und habe gesagt, im Dezember höre ich auf. Und der hat dann etwas, ja, vielleicht so mitfühlend gelächelt und sagte, ja, aber es ist gut, dass Sie mich da mal informieren, aber jetzt überlegen Sie sich das noch, haben wir ja noch Zeit. Und dann hat er aber gemerkt nach dem Sommer, nein, der bleibt dabei. Und dann wurde dann auch mein Nachfolger gesucht und so weiter. Und für mich war das in dem Fall wichtig, radikal diesen Schritt zu machen, weil ich sage, wenn ich das will, so gut kenne ich mich, dieses Halb-Halb funktioniert bei mir nicht, entweder mache ich es ganz oder gar nicht und ich probiere es mal jetzt auf diese Art und Weise. Also ich glaube, das ist ein bisschen typgerecht. Ich kenne eben auch wie das Beispiel von diesem guten Bekannten, der hat es, glaube ich, 3 oder 4 Jahre lang gemacht mit dieser 60-40-Regelung und ist dann zu 100% selbstständig geworden. Also auch das gibt's. Ich würde mal sagen, hängt vom Typ drauf an. Die eher vielleicht vorsichtigeren, die in Richtung Sicherheitsoptimierung gehen, die machen vielleicht eher dieses Step by Step und jemand, der sich im Inneren klar ist und auch irgendwo das Risiko nicht scheut, der sagt, ich probiere es ja und wenn es schief geht, geht es halt schief, aber anders werde ich es nicht herausfinden.
Ja, und es auch nochmal gut im Hinterkopf zu behalten, weil wir zu unserer Anfangsgeschichte zurückgehen, dass genau solche Typen von Menschen natürlich auch in den Unternehmen sitzen. Und da fand ich dein Vorgehen gut, dass man vielleicht auch wirklich sagt, für gewisse Abteilungen gilt genau das, weil man weiß, die kommen anders vielleicht nicht, wenn die pushen. Aber in anderen Momenten, wie zum Beispiel beim Außendienst, die vielleicht anders angewiesen drauf sind oder anders auch vor Ort sind, dass man da dann wirklich nochmal nach individuellen Regelungen guckt, anstatt alles übers Knie zu brechen, also da auch eine
Genau.
gute Mischung findet.
Genau. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, dass es eben nicht nur das eine oder das andere gibt, sondern das eine und das andere. Das ist dann schlussendlich immer, glaube ich, die große Fähigkeit zu unterscheiden, bei was und bei wem ist welche Herangehensweise die richtige.
Korrekt, ja. Sehr schön. Ich denke, wir sind bereit für den nächsten Mythos, oder?
Ja, rein damit.
Sehr schön. Und ohne es zu wissen, habe ich schon wieder die perfekte Überleitung hergestellt, weil wir hatten ja kurz das Thema mit dem mal wieder ein bisschen in Form kommen. Und genau das möchten wir uns also auch anschauen. Es gibt nämlich da Thomas und Thomas sagt, ich will jetzt endlich mal gesünder leben. Und für ihn sieht das so aus, also sein Tag ist einfach unheimlich voll, er hat auch 3 Kinder daheim. Und wenn er das machen möchte, dann heißt es auch einfach, ich stehe ab sofort jeden Tag um 5 Uhr auf, gehe joggen, arbeite trotzdem meine 60 Stunden, esse dabei noch gesund, also versuche es irgendwie mit Mahlzeiten vorbereiten und so weiter und spanne da alle ins Boot. Und das funktioniert 3 Wochen, dann wird er krank und merkt aber, wenn ich jetzt aufhöre, dann schaffe ich es wieder nicht. Und sagt, nee, egal, diesmal ziehe ich es durch. Und er sagt sich selbst, wenn ich es diesmal nur stark genug will, dann schaffe ich es auch. Das wäre der dritte Mythos, den ich für dich mitbringe. Wenn ich etwas nur stark genug will, dann ist es egal, was passiert im Umfeld, ich schaffe es auch.
Ja, ich glaube, das ist ein Mythos, wo ich gerne am stärksten sozusagen dagegen spreche, weil ich allzu oft in den letzten Jahren immer wieder erlebe, wie Menschen irgendwo auf Veranstaltungen gehen. Da sind dann 100.000, also nicht 100.000, sondern 100 oder 1.000 Menschen im Saal oder vielleicht auch 100.000. Und dann wird nicht selten von manchen sogenannten Gurus suggeriert, wenn du wirklich willst, wenn du wirklich an dich glaubst und wenn du wirklich überzeugt bist, dann schaffst du alles. Und das halte ich tatsächlich eher für verheerend, weil da ganz viel Leid und Frustration daraus erzeugt wird, manchmal sogar auch Depression. Also, um es vielleicht mal einzuordnen. Natürlich brauche ich, wenn ich mir etwas vornehme, einen starken Willen. Aber auch Willenskraft ist enden wollen. Wir hatten das, glaube ich, einmal in einer Folge, das ist ganz gut erforscht. Willenskraft ist so wie ein Muskel, der sich dann irgendwann auch erschöpft. Und das Beispiel, wo du jetzt erzählt hast, wenn jemand schon aus seiner Rolle als Vater sehr, sehr oft gefordert ist, sozusagen diszipliniert zu sein, organisiert zu sein. Wenn jemand viel arbeitet, das erfordert auch wieder Pflichtbewusstsein, Verzicht auf Freiheiten und so weiter. Das heißt, er braucht schon mal extrem viel Willenskraft, nur um den ganz normalen Tag zu meistern. Und wenn man dann aber abends noch den Sport und die Ernährung und das Yoga und die Meditationsübung und weiß ich was alles noch macht, dann wird man diesen Muskel überbeanspruchen.
Ja.
Und bei jedem Sportler führt es dann dazu, dass er erstmal aufhören muss und sozusagen auf Reha geht, wenn er sich überbeansprucht. Und dann braucht es eine Zeit, bis der wieder sozusagen mitspielen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, es braucht viel mehr. Es braucht Willenskraft, keine Frage. Es braucht aber auch grundsätzlich mal ein gewisses Maß an Fähigkeiten, die ich vielleicht erst erwerben muss, erst erlernen muss. Und ich brauche immer wieder andere. Also ich brauche einfach Menschen, die mich unterstützen, die mich mögen, die gute Tipps haben, von denen ich lernen kann, die mich vielleicht auch so akzeptieren, auch wenn ich mein Ziel noch nicht erreicht habe. Das ist nämlich auch immer ganz wichtig.
Ja.
Und das Weitere ist dann, ich brauche ja auch die Möglichkeiten. Also wenn ich zwar, nehmen wir mal an, ein talentierter Fußballspieler bin, also ich habe die Fähigkeiten und ich will auch, und Fußball ist meine größte Leidenschaft, aber mein Trainer stellt mich aktuell gerade nicht auf, weil vielleicht meine Position im Team noch von jemand anderem besetzt wird, dann fehlen mir die Möglichkeiten. Und ich werde das also auch nicht schaffen. Und dann brauche ich Zeit, dann brauche ich Geduld, dann brauche ich sozusagen eine Durchsetzungsstrategie, die mehr mit Langfristigkeit als wie mit Kurzfristigkeit zu tun hat.
Ja, sehr schön. Und ich würde gerade gerne noch was ergänzen, was ich auch letzte Woche wieder, hatte ich schon mal gehört, aber passt jetzt gerade so wunderbar dazu, weil man ja auch sehr, sehr schnell, gerade wenn man jemanden im Team hat, der vielleicht nicht das tut, was man gerne möchte, dann sagt man ja, der will halt einfach nicht. Und die Kette kennst du bestimmt, sich zu fragen, woran liegt es denn wirklich, dass jemand was nicht tut oder ein Ziel nicht erreicht. Und da gibt es ja noch 3 Stufen davor, die viel wahrscheinlicher sind, dass das wollen, nämlich dass er es nicht weiß, dass er etwas zu tun hat. Und dieses, er kann es nicht, also das hast du ja gerade schon drauf referenziert, einfach vielleicht, weil die Fähigkeit fehlt oder auch gerade körperlich irgendwas nicht geht in dem Moment. Und das dritte fand ich auch noch ganz spannend, dieses, ich darf es vielleicht sogar nicht, da nicht im Sinne von Regeln, die man irgendwie nicht befolgen darf, sondern auch so informelle Sachen. Also wir hatten da letzte Woche eben das Beispiel von der Frau, die ihr Gehalt nicht höher verhandelt, weil sie weiß, sie wäre damit automatisch, würde sie anders im Unternehmen betrachtet werden, weil da so diese informelle Regel gilt. Eine Frau, die sehr hohes Gehalt verhandelt, die wird eher ausgegrenzt und nicht so eingegliedert. Also so Glaubenssätze, die einen da auch zurückhalten.
Genau. Und
erst wenn diese drei Stufen ausgeschlossen sind, dann kann man davon sprechen, dass jemand nicht will oder darauf achten. Also das fand ich auch nochmal sehr anschaulich und auch für diesen Mythos eben nochmal für beide Seiten bestärken, dass man da wirklich gut hinguckt. Liegt es auf Wollen oder was sind andere Faktoren?
Ja, find ich auch gut, dass du das auch nochmal so unterscheidest. Eben Wollen zum einen, aber Wissen, Können und Dürfen spielt alles mit hinein. Und das Dürfen kann der Trainer sein, der mich nicht aufstellt, oder die gesellschaftlichen Regeln, die es nicht zulassen. Ja. Es kann auch die Rücksichtnahme auf andere sein, wenn ich sage, klar könnte ich jetzt nochmal laufen gehen oder mich zurückziehen, aber da gibt's noch meine Familie und die drei Kinder. Und das ist ein Wert, der einfach über dem anderen steht.
Ja.
Und vielleicht auch über meinem Idealgewicht oder über meinem Wunschgewicht oder was auch immer. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da einen guten Mix draus zieht. Und selbst wenn ich zu dem Punkt komme, ich will es nicht, steckt ja da auch wieder ein Grund dahinter. Ja, passt es nicht zu mir? Habe ich mir einfach ein Ziel ausgewählt, das zwar möglicherweise attraktiv klingt oder auch so in das aktuelle Mindset der Gesellschaft passt, aber ich merke, es passt nicht zu mir. Das kann ja dann auch ein guter Hinweis sein. In der Regel, wenn Leute was finden, was sie wirklich interessiert, wo wirklich mit ihnen zu tun hat, mit ihren Interessen, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Werten, dann finden sie dann auch mehr und mehr den Willen dazu. Ja. Also wenn ich merke, ich habe immer wieder zu wenig Willenskraft, dann darf man sich auch mal anschauen, passt denn das Ziel überhaupt zu mir oder die Umgebung oder der Job oder der Partner oder wer auch immer. Also auch das darf dann mal gerne hinterfragt werden.
Korrekt, richtig. Und ja, wenn man dann feststellt, ich will wirklich gar nichts, dann ist es auch okay, auf der Couch zu sitzen und Popcorn zu essen.
Genau.
Vielleicht ist es ja in dem Moment genau das, was man braucht, um wieder überhaupt echtes Interesse an neuen Dingen zu entwickeln. Das ist ja auch mal dieses Loslassen von den ganzen Eindrücken und Möglichkeiten, die man da draußen hat, um überhaupt, genau wie du sagst, wieder Begeisterung für irgendwas spüren zu können.
Ja, wenn man so will, heißt ja, der freie Wille, den wir Gott sei Dank haben, heißt ja auch, etwas nicht zu wollen. Das ist ja auch eine Form des freien Willen.
Oh, das wird mal noch eine eigene Folge, ob sowas wie den freien Willen wirklich gibt, Gabi.
Ja, können wir gerne machen.
Schreibe ich mir sofort auf.
Bitte, notierst dir mal. Ja.
Prima. Dann hätte ich gesagt, wir gehen mal zur Nummer 4 über. Und Nummer 4, da begleiten wir Sabine, die kennst du bestimmt.
Sabine, klar. Sabine,
gute alte Kante.
Ja, die gute alte Sabine.
Genau, und Sabine arbeitet nämlich im HR-Bereich und die ist ganz, ganz interessiert, deswegen gehe ich auch davon aus, dass du sie kennst, im Bereich Coaching und interne Weiterbildung. Und sie hat bei ihrem Unternehmen festgestellt, dass es da einfach noch wirklich wenig Angebot gibt und dass das eigentlich was wäre, wo sie mal so ihre intrinsische Motivation, ihren Willen auch zum Ausdruck bringen kann und hat sich ausgedacht, Mensch, es wäre doch total cool, mal so ein internes Lernprogramm für junge Führungskräfte zu starten. Sie recherchiert, was gibt es auf dem Markt, wie machen andere, plant ganz viel, feilt an diesem Programm und immer, wenn sie darauf angesprochen wird, wann denn jetzt dieses Programm kommt, sagt sie, es fehlt noch ein bisschen was. Also sie braucht vielleicht noch eine Expertenmeinung, sie möchte noch diesen einen Kurs dazu abschließen, dass sie wirklich solide sagen kann, als sie weiß, wovon sie da spricht. Und dann eines Tages kommt ein neuer Kollege in die Abteilung und der sagt, Mensch, ich habe da letztes Jahr mal so einen Trainerschein gemacht. Ich hätte mal Lust, da ganz spontan was zu machen. Ich würde morgen mit den Führungskräften mal so ein Lunch and Learn machen und mit denen ein bisschen über ihre Entwicklung sprechen. Ja, und Sabine steht daneben, schaut dem Kollegen zu, wie er das einfach aus der Hüfte macht und denkt sich, Mensch, aber ich muss doch erst perfekt vorbereitet sein, bevor ich losgehen kann. Warum macht der das einfach so? Und das wäre der vierte Mythos, den ich für dich mitgebracht hätte. Es muss erst perfekt sein, bevor ich loslegen kann.
Genau. Ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt auch ist, weil er wahrscheinlich einer oder dieser Punkt eine extreme Bremsfunktion beinhaltet und ganz oft Menschen bremst, etwas zu machen, von dem sie vielleicht träumen oder wo sie sich wünschen, sich selbst mal zu sehen. Und momentan, und finde ich super, dass du das auch mit ansprichst, erachte ich das als ja schon gesellschaftliches Thema bei uns zumindest so in unserer Region, diesen Anspruch, es muss perfekt sein, ich muss alles richtig machen und ich muss es noch besser machen. Und das sorgt erstens mal für ganz viel Stress, negativen Stress. Und es sorgt auch dafür, dass man dann oft einmal sich gar nicht mehr traut, etwas zu machen, weil man von vornherein schon die Sorge hat, das kann ich dann zu wenig gut. Mhm. Und ich liebe da einen Spruch, der heißt, we cross the bridge when we get there. Mhm. Also ja, es werden dann Hindernisse kommen und wir werden dann diese Brücke nehmen, wenn wir dort sind. Und das heißt jetzt nicht, dass ich blindlings sozusagen in die Welt hinausgehe. Ich weiß, es kommen Hindernisse, ich weiß, es kommen Brücken. Aber viele sind dann so, die sagen, ja, aber ich muss dann die genaue Länge wissen der Brücke, die Breite, die Höhe, aus welchem Material das sie gemacht ist, wann sie erbaut wurde. Und zuerst muss es mindestens so und so viele Testfahrten geben, bevor ich darüber. Also das ist einfach dieses Übertriebene. Mhm. Und ich kann mich auch da gut erinnern, und das hat sich bis heute ehrlich gesagt nicht verändert. Du gehst irgendwann ins erste Seminar und hast natürlich dann auch irgendwo so diese Bedenken, ja, also was mache ich, wenn das Thema gefragt wird? Oder da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das Richtige vorbereitet habe. Oder zu dem Thema, glaube ich, sowieso habe ich nicht so die richtige Kompetenz. Aber vielleicht ist es ja dann auch nicht eine große Thematik im Seminar. Also das sind so typische Situationen, wenn du erstmals vielleicht ein Seminar machst. Und ich habe aber im Laufe jetzt der letzten 20 Jahre gemerkt, die Seminare, die vielleicht am wenigsten gut waren, waren die, wo ich geglaubt habe, ich bin am perfektesten vorbereitet. Und die Betonung liegt auf perfekt. Ich bin immer gerne gut vorbereitet. Ich bin sowieso immer vorbereitet, wenn ich in ein Seminar gehe. Das ist für mich so einfach auch nochmal die Orientierung auf das Thema, auf den Kunden, auf die Teilnehmenden. Ich stimme mich damit schon ein und begebe mich sozusagen schon in die Welt meiner Teilnehmenden. Und das mache ich gerne und das ist für mich eine gute Vorbereitung. Aber wenn ich dann, und das gab es auch ab und zu gedacht habe, da brauche ich jetzt nochmal ein neues Arbeitsblatt, da brauche ich noch eine schönere Folie, da muss ich jetzt noch die Quelle recherchieren, da brauche ich jetzt noch eine zweite Parallelübung dazu, da brauche ich jetzt noch eine andere Methodik. Und je mehr ich dann in diese Richtung gedacht habe, umso mehr habe ich dann im Seminar den Eindruck gewonnen, ich glaube, das geht jetzt gerade gar nicht so in die Richtung. Und da muss man dann, das ist vielleicht dann der nächste Punkt, dann erkennen, verabschiede ich jetzt von deiner perfekten Vorbereitung und mach das, auf was es drauf ankommt, kümmere dich um die Leute.
Ja, und das ist ja auch das, was ich dir schon öfter gefeedbackt habe in deinen Seminaren, was ja auch die Magie ausmacht, diesen Raum zu lesen, das Ganze lebendig zu lassen und eben nicht in dieses, genau wie du sagst, dieses Muster verfallen. Jetzt habe ich das doch so lange geübt, jetzt muss das auch rein, ganz egal, ob die sich jetzt für Konfliktmanagement interessieren oder nicht. Also insofern, das macht tatsächlich auch den Unterschied, eben statt dieser Perfektion auch die Lebendigkeit und Freiheit zuzulassen, weil das auch andere Menschen wiederum anzieht.
Genau. Also du lernst ja ständig dazu und insofern könnte man sagen, das war jetzt Pech bei dem Kunden, weil beim nächsten habe ich schon wieder dazugelernt. Ja, aber das hört ja nicht auf. Also das ist ein immerwährender Kreislauf. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da runterkommen von diesem Perfektionismus-Wahnsinn, sondern ich sage immer, gut statt perfekt, die GSP-Formel gut statt perfekt. Und perfekt wird sowieso nie, weil in dem Moment, wo du was machst, erkennst du dann erst bestimmte Details, die dir vorher so auch nie hätten auffallen können. Also ich glaube, perfekt ist, wenn du sagst, ich bin gut vorbereitet, ich habe eine Strategie, ich habe auch Werkzeuge und Tools, aber ich habe genauso die Flexibilität, mich dann nach dem zu richten, was tatsächlich ist, ob das die Brücke ist, ob das die Kinder sind, die sich ganz anders verhalten, als wie es in den perfekten Büchern steht. ob das Weihnachtsfest ist, das perfekt vorbereitet war, aber jetzt plötzlich ein riesen Reinfall wird, warum auch immer, weil Gäste nicht kommen oder sie kommen doch dann auch sein.
Das größte Problem, ja.
Das größte Problem, das kann, wo man sich lange vorbereitet, irgendein Event, eine Feier sein. Und natürlich ist es schön, wenn das gut läuft. Ja? Aber man muss von dem Anspruch weg, Das muss perfekt sein.
Was würdest du vielleicht noch kurz zurück zu Sabine, damit wir sie nicht jetzt ganz im Regen stehen lassen, so als Zwischenstufe für sie empfehlen? Wir haben jetzt so ihr Extrem und auf der anderen Seite das Extrem des Kollegen, der dann einen Tag vorher sich überlegt, was mache ich jetzt morgen? Was wären denn so gute Steps, sich davon zu lösen?
Ja, wahrscheinlich wäre es schon so, auch wieder das Thema der kleinen Schritte. Und erstens mal also schon gute Vorbereitung. Und die kann ja bedeuten, dass ich sage, okay, ich suche mir da mal 3 Leute und ich mache das im Büro, brauche auch nicht gleich einen eigenen Seminarraum und ich stelle denen mal vor, wie ich das machen würde. Und dann hole ich mir im Idealfall 3 Leute, die Feedback in einer Art und Weise geben können, das konstruktiv ist. Also wenn man sagt, das hat mir gut gefallen und da könnte ich mir noch vorstellen, das wäre noch hilfreich für die Zuhörer oder für die Teilnehmer. Und nicht sagen, also das hat mir jetzt gar nicht gefallen oder das ist gar nicht mein Ding, so, sondern sagen, okay, was habe ich wahrgenommen, was würde mir noch gut tun und wie habe ich vor allem dich erlebt, was gefällt mir an deiner Art, was gefällt mir an deiner Sprache, was gefällt mir auch an deiner Art, wie du da auf Menschen zugehst und warum glaube ich, dass das bei anderen gut ankommt. Und was macht dich vielleicht auch unverwechselbar mit anderen? Was ist so speziell dein Ding? Weil du vielleicht sehr feinfühlig bist, weil du gut spürst, wenn Menschen betroffen sind. Jemand, der vielleicht extrem gut präsentiert und, sagen wir mal, sehr, sehr rhetorisch versiert ist, der hat vielleicht die Fähigkeit, aber nicht unbedingt, dass er diese Sensibilisierung hat, zu spüren, wie geht's jetzt jedem Einzelnen hier? Und jeder wird so seine eigene Stärke haben. Und das herauszufiltern und sich mit diesen Stärken dann nach vorne zu wagen, ich glaube, das ist besser als wieder Anspruch, perfekt zu sein.
Sehr schön. Also das fand ich auch eine gute Möglichkeit. Das gibt es ja auch in der IT. Davon hatte ich, glaube ich, auch schon mal diese IT-Ente, mit der man was durchsprechen kann. Also theoretisch sind es auch einfach für sich schon mal durchspielen, die Szenarien und was kann auf mich zukommen. Und dann aber auch mit dem guten Gewissen rausgehen. Es hat jetzt da schon mal gut funktioniert. Ich muss nicht nochmal warten oder nochmal irgendein Coaching buchen, sondern go for it.
Genau,
Irgendwann.
ja.
Genau.
Ja, und Fehler sind einfach nur Zwischenschritte. Fehler sind Teil des Entwickelns, des Fortschritts. Ich sage immer, wer keine Fehler macht, macht sonst auch nicht viel. Also das ist dann meistens im Zusammenhang zu sehen.
Das
Aber
ist jetzt eine
klar,
Unterstellung, Gerwin.
das ist eine Unterstellung mit Erfahrungshintergrund, sagen wir mal so. Und klar verstehe ich das, aber ich glaube, es braucht hier. Da geht es auch um dieses, auch ich bin gut genug. Also schlussendlich will man es ja nicht nur perfekt machen, sondern man glaubt ja auch, ich selbst muss perfekt sein. Und wir brauchen vielmehr wieder eine Kultur, wo man sagt, hey, du bist so, wie du jetzt bist, bist du völlig gut genug. Was nicht ausschließt, dass man noch Wachstumschancen hat, was nicht ausschließt, dass man auch sich verbessern kann und will, was nicht ausschließt, dass es auch noch Ansprüche gibt. Aber egal, wo du stehst, ich bin gut genug. Und dann brauche ich auch keine Angst zu haben, ob etwas nicht ganz perfekt wird.
Gesagt, das kann nur besser werden. Sehr schön.
Ja, genau.
Super. In dem Fall, damit es besser wird, Veränderung Nummer 5.
Okay.
Dann hätte ich nämlich noch eine Geschichte für dich. Und genau da ist der Mythos ein bisschen versteckter, beziehungsweise ich erkläre es dann nochmal, was genau der Mythos sein soll. Und zwar geht es da um Jana, die arbeitet in der Innovationsabteilung von einem Unternehmen und die hat bisher so ein sehr, sehr eingespieltes Team gehabt, hatten da ihre festen Meetings, ihre Vorgehensweisen, wie sie auf neue Ideen kommen und war halt einfach richtig gut dabei. Und dann kommt eines Tages die Ankündigung, neue Unternehmensstrategie, ihre Abteilung wird jetzt mit einer anderen Abteilung zusammengelegt. Und ja, in ihrem Kopf rattert sofort los, das wird nicht funktionieren, sie werden ihren Flow verlieren, das wird so viel Zeit drumherum fressen. Diese ganze Innovation wird dadurch ins Stocken geraten oder halt das, was so gut eingespielt funktioniert hat, wird danach diesem Prozess der Zusammenlegung unterliegen und sie werden sozusagen nicht mehr innovieren können. Und dann kommt da aber der Tag des ersten Meetings, wo sie eben gemeinsam auf dieses Problem gucken und sich auch mal gegenseitig erzählen, was sie eigentlich so bisher gemacht haben in ihren Abläufen und welche Innovationsmethoden sie genutzt haben. Und sie merkt dann recht schnell, wow, ist eigentlich total spannend, was sie da erzählen. Und das sind noch Aspekte dabei, die sie noch gar nicht bedacht hatten in ihrem Team. Und ihr kommen sofort Ideen, wie sich diese beiden Welten miteinander verbinden lassen. Und zuvor, deswegen sage ich nochmal, hatte sie aber diesen Eindruck, Veränderung ist das, was anstrengend und sie sehr viel Energie kostet. Und jetzt wäre eben die Gegenfrage, ist das denn wirklich die Veränderung, Gerwin, die sie so viel Energie gekostet hat?
Oder das Denken über die Veränderung.
Genau.
Ja, wir hatten letzte Woche ein Verkaufstraining, da ging es um so Powersprache. Und wir haben gesagt, eine Möglichkeit, auch mal im Gespräch Kunden zu überraschen oder auch das Gespräch zu lenken, ist auch mal ein Zitat zu verwenden. Und die Teilnehmenden haben dann selbst auch Zitate recherchiert und sich überlegt, wo passt das? Passt das in der Bedarfsermittlung? Passt das in der Nutzenpräsentation oder passt das zum Abschluss? Und ein Zitat war dann, Klarheit entsteht nicht im Denken, sondern im Handeln. Kann man dann im Verkaufsgespräch einbauen. Und deshalb, lieber Kunde, was können wir jetzt heute entscheiden, damit wir beide einen Schritt weiterkommen? Wir haben jetzt viel gesprochen, viel gedacht, aber wir wollen ja auch sozusagen eine Klarheit haben. Also in dem Fall würde ich sagen, ich kann natürlich mir alle möglichen Schreckensdinge ausdenken, die jetzt mit der Veränderungen oder mit der Veränderung im Zusammenhang stehen, so wie du das in dem Beispiel beschrieben hast. Und dann ist es per se schon mal anstrengend. Und dann gehe ich wahrscheinlich auch sozusagen ja angestrengt hinein. Wobei ich sage dann ganz gern, wenn jemand sehr angestrengt ist, ist er für die anderen auch meistens anstrengend. Also ja. Es wäre wahrscheinlich besser zu sagen, ja, klar wird das Energie kosten, auf jeden Fall. Aber ich möchte vielleicht auch sagen, wir halten ja Anstrengung auch aus, wenn wir wissen, wofür. Also nehmen wir mal an, jeder oder viele haben im Leben schon mal die Erfahrung gemacht, umzuziehen. So, und ein Umzug ist schon anstrengend. Ja. Kisten einräumen, Möbel abbauen, Freunde organisieren, dann ganz abgesehen davon, das alles wieder raufschleppen, vielleicht sogar ohne Lift. Zusammenbauen, dann geht was kaputt, dann fällt das Werkzeug, dann fehlen die Nerven, dann ist der Leberkäse kalt und das Bier warm. Also es kann ja alles Mögliche da passieren. Ja, ja. Nur es kennen dann auch viele wahrscheinlich dieses Gefühl, du liegst dann irgendwann abends oder schon in der Nacht auf deinem noch nicht ganz zusammengebauten Bett, also auf der Matratze und bist auf der einen Seite völlig fertig, aber auch glücklich. Also man kann auch glücklich erschöpft sein. Und dazu brauche ich sozusagen auch irgendwo, normalerweise ziehe ich ja um, ja, weil ich will oder vielleicht auch, weil mein Vermieter mir die Wohnung gekündigt hat. Aber im Idealfall ist es dann ein guter Grund. Also ich weiß auch, wofür ich das mache, weil ich jetzt dann in meiner Wunschwohnung oder im neuen Eigenheim oder im Ort meiner Liebe oder wo auch immer lebe. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sieht, okay, Anstrengung ist eine Form von Investition. Und da magst du durchaus recht haben, wenn ich nicht den Sinn sehe, dann tue ich mir schwer, weil dann scheint die Anstrengung irgendwo ins Leere zu gehen oder generell keine Wirkung zu erzielen.
Ja, ja, und dann ist es auch wahnsinnig schwer, sich aufzuraffen, aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, weil das ist ja eigentlich auch der Moment, wo man diese Energie, die man ja offensichtlich hat, um in den Widerstand zu gehen, auch shiften kann, wenn man wirklich da mal ausbricht und sagt, komm, jetzt nehme ich das, was ich da merke, was in mir brodelt und versuche es aber in diese positive Schiene zu leiten.
Genau, also Veränderung, ja, ist manchmal anstrengend und kostet Energie. Energie ist Investition und Anstrengung halte ich aus. Ja. Wenn ich weiß, wofür. Und auch da gibt es natürlich dann wieder die Grenzen und idealerweise entweder hat man echt eine Top-Umzugsfirma oder gute Freunde. Ja. Und ich denke, das kann man übertragen. Ich brauche entweder Experten, die mich unterstützen, oder ich habe ein soziales Umfeld. Und das ist auch, wenn man so will, etwas, was vielleicht zum ersten Punkt ganz gut passt. Ich darf mich nicht erst nach Freunden oder Experten umsehen, wenn ich sozusagen schon am Boden liege, sondern idealerweise schon vorausahnend oder bei den ersten Anzeichen, da kommt was auf mich zu, schon einmal auch überlegen, wen kenne ich da, wer könnte mir helfen, was habe ich für Bekannte, die Ähnliches schon erfahren oder erlebt haben, wie haben die das gemeistert? Und hey, heute mit unseren digitalen Netzwerken sind wir so schnell mit Menschen verbunden. Es gibt ja, glaube ich, irgendwo diese These, dass du über vier oder fünf Personen, jeden Menschen der Welt erreichen kannst. Ich glaube, das hat sich mit der digitalen Welt noch
Ich meine
reduziert.
Auch, ja, dass es jetzt noch schneller geht, ja.
Also da geht es echt darum zu sagen, okay, dann schaue ich mal, wer mir da schon mit Expertise oder mit Herz zur Seite stehen kann.
Sehr gut. Habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich kann auch nur sagen, der Veränderung ist anstrengend, ja, und kostet Energie, ja. Aber hinten raus geht man einfach, also wenn man sich das auf einer schönen Kurve vielleicht anguckt, vielleicht geht es für einen Moment ein bisschen nach unten und dann aber vielleicht, oder in den meisten Fällen doppelt so steil wieder bergauf, weil man aus dieser Veränderung auch ja neue Fähigkeiten schöpft und noch mehr sozusagen den Speicher danach auch auffüllen kann, weil einfach wieder mehr Erfahrung da ist, aus der man dann wieder die nächsten Veränderungen angehen kann.
Genau, also schön wäre ja, wenn ich merke, ich habe hier auch die Kraft oder ich bekomme die Kraft und da gibt's was, das mich sozusagen auch leitet und mir entsprechend auch Kraft und Willenskraft gibt.
Korrekt. Das sage ich mir auch jeden Tag, wenn Helena gerade um 5 Uhr aufsteht.
Ja, das ist dann, wie war das, Menschen hassen Veränderungen.
Ja.
Also das darf ja auch mal sein, dass man auch mal im Widerstand ist. Also
genau. Und wenn ich nur stark genug will, dann schläft Helena einfach weiter. Also das liegt auch an mir.
Das liegt natürlich nur an dir dann. Ja, also wenn du und ich gehe schon mal davon aus, eine perfekte Mutter bist, also dann hast du auch das Buch gelesen, wie Kinder perfekt schlafen. Ja. Und sollte das bei der Helena nicht klappen, dann hast du es zu wenig perfekt gelesen. Dann musst du es einfach stark genug wollen. Und dann klappt es auch, ja. Aber bitte sei dir bewusst, es kostet viel Energie.
Ich würde sagen, jetzt haben wir alles zusammengefasst, was in dieser heutigen Folge.
Doch schön, wenn man es in zwei Sätzen zusammenfassen kann.
Genau, und wenn sonst jemand noch Beziehung wahrscheinlich auch, aber Erziehungsfragen an den Gavin hat, er ist da der perfekte Begleiter und Berater, weil man eben Energie schöpfen möchte. Ja,
nur her damit, mit den Fragen.
Sehr gut, Gavin. Vielen, vielen Dank. War eine große Freude.
Ja, vielen Dank gleichfalls. Hab mich auch sehr gefreut, deine Geschichten, die ich ja nicht kannte, jetzt da mich damit zu verbinden. Und ich hoffe auch so ein paar Gedanken damit verbinden zu können, wie man denn mit diesen Mythen umgehen kann, wie viel steckt drinnen an Wahrheit, was ist aber vielleicht auch wirklich ein kompletter Mythos und dem sollte man dann nicht folgen und schon gar nicht trauen.
Richtig. Und sind übrigens alles wahre Geschichten, die natürlich mit veränderten Personen erzählt wurden, aber es sind alles aus dem echten Leben inspirierte Sachen.
Ah, sehr schön. Ja, okay. Beruht auf wahren Begebenheiten.
Genau. X-Faktor.
Solche Filme mag ich am liebsten im Übrigen. Da mache ich oft mal so, kann man ja bei Netflix oder Prime eingeben, Filme nach wahren Begebenheiten. Finde ich einen schönen Filter.
Sehr schön, dann haben wir doch ein Programm für die nächsten Novemberabende.
Genau.
Prima, Gavin, ich danke dir und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ich freue mich.
Ich freue mich. Alles Gute, danke dir.
Ciao.
Tschüss.